Ja, ich habe extra meine Frühlingskrawatte angezogen heute Morgen. Ja. Das passt zu diesem Tag. Die Grundwahrheiten der Bibel und des Evangeliums in der Bibel, des Glaubens, sind schlicht und einfach, sodass eigentlich schon ein Kind es verstehen kann. Wir haben unseren Kindern beigebracht: Lass Jesus in dein Herz und lass ihn in dir regieren. Das haben wir auch eben schon gesungen. Das ist die Grundwahrheit der Bibel. Allerdings, manche Texte der Bibel sind nicht so einfach zu verstehen. Und das gilt auch für den Text, den wir heute Morgen gleich lesen werden aus dem Römerbrief. Leute, die sich mit dem Apostel Paulus beschäftigt haben, die werden sagen: Oh, Römer 6, das ist Schwarzbrot für die Seele, herrlich. Andere werden sagen: Da verstehe ich nur Bahnhof. Und Bahnhof, das steht ja im Deutschen so: Ich höre was, aber ich verstehe nichts. Aber ich will gerne heute Morgen, ich will keine Bibelarbeit halten, das ist ein Unterschied. Bibelarbeit, da geht er ganz tief hinein in den Text. Aber ich will die großen Linien dieses Bibeltextes heute Morgen in einer Predigt uns nahebringen, sodass wir dadurch Stärkung für unseren Glauben erleben und auch für unseren Alltag Wegweisung. Das, was dieser Text in den Grundlinien transportiert. So, ich muss jetzt mal schauen, das ist schon zu sehen, ja, und ich kann ja auch dann hier schalten. Schauen wir mal, wie das klappt. Da geht's also los. Was sollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir da noch in der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Auch das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott, so auch ihr. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nur lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Alles verstanden? Ich möchte mich diesem komprimierten Text nähern, indem ich uns zunächst einmal für Augenblicke an das Gleichnis vom verlorenen Sohn und barmherzigen Vater erinnere. Und ich gehe mal davon aus, ist uns allen bekannt, das müssen wir jetzt nicht lesen. Jesus malt uns darin vor Augen, wie groß die Gnade und Barmherzigkeit Gottes ist. Der Sohn, das wissen wir, fordert sein Erbe, er haut von zu Hause ab, er verjubelt sein Kapital und landet am Ende in den Fangarmen eines korrupten Schweinezüchters. Er, der frei sein wollte, landet in Gefangenschaft. Das ist doch verrückt. Aber nebenbei gesagt, das ist ja etwas, was wir ja heute immer wieder bei Menschen erleben. Ich habe ja nur als Suchttherapeut da manches erlebt. Leute, die wollten frei sein, frei sein, frei sein und haben getrunken, haben Kokain, Heroin, Crystal genommen und waren am Ende Gefangene. Es ist etwas, was sich immer wiederholt, was Jesus auch in diesem Gleichnis darstellt. Dort am Schweinetrog wird dem Jungen dann bewusst, was er sich und seinem Vater, wahrscheinlich seiner Mutter auch, angetan hat. Und er kehrt um. Und das Unfassbare passiert, der Vater nimmt ihn mit offenen Armen an. Das Bild, das ich eigentlich mitgebracht hatte, wird hier leider nicht dargestellt. Schade. Was für eine Gnade und Barmherzigkeit. Menschlich verstehbar wäre gewesen, wenn der Vater geschrien hätte, runter von meinem Hof, was du uns angetan hast, mir und deiner Mutter. Du fühlst für mich tot. Wie oft habe ich das gehört, auch von Patienten, dass Väter und Mütter gesagt, du bist für mich gestorben. Das wäre die normale Reaktion verständlicherweise gewesen. Aber der Junge erlebt etwas völlig anderes. Er nimmt ihn in den Arm. Es gibt ein wunderbares Gemälde, das wir leider jetzt hier dummerweise nicht sehen können. Erste Stufe der Gnade und Barmherzigkeit. Er nimmt ihn in den Arm. Dann organisiert der Vater ein Freudenfest, setzt erneut Kapital frei für den, der Kapital verprasst hat. Zweite Stufe der Gnade und Barmherzigkeit. Dann bekommt er neue Kleider und Schuhe. Das heißt, du bist nicht Sklave, sondern ein freier Mann hier im Haus. Dritte Stufe der Barmherzigkeit und Gnade. Und schließlich kommt der Höhepunkt. Er bekommt einen Siegelring. Und das bedeutet, der Vater gibt ihm die Sohnesrechte und Sohnesvollmachten zurück. Absoluter Höhepunkt der Gnade und Barmherzigkeit. Und jeder, der das Gleichnis aus dem Munde Jesu damals hörte, es waren ja besonders die frommen Juden, die wussten, es wäre ja schon eine ungeheure Gnade und Barmherzigkeit des Vaters gewesen, wenn er gesagt hätte, weil du mal mein Sohn warst. Du hast ja dein Sohnesrecht schon bekommen, das Erbe ist ausgezahlt, du hast es ausgegeben, das ist vorbei, weil du mal mein Sohn warst. Deswegen darfst du auf meinem Hof arbeiten. Kriegst auch Lohn, okay, weil du mal mein Sohn warst, deswegen gebe ich dir 1 Euro mehr. Schon das wäre Gnade gewesen. Aber Jesus trägt Fett auf. Der Vater gibt ihm einen Ring und setzt ihn als Sohn ein. Was für eine Gnade. Und Jesus macht deutlich, so ist Gott, der himmlische Vater. Er ist voller unbegreiflicher Gnade und Barmherzigkeit. Und das ist es, was wir als Christen hinauszurufen haben in unsere Welt. So ist Gott. Er ist barmherzig. Und wenn du zu ihm kommst, nimmt er dich in deinen Arm und vergibt dir deine Sünde. An der Stelle mal einen kleinen Einschub. Wir sind ja alle wieder erschrocken über diesen Terroranschlag da in London. Es war ein bereits polizeilich bekannter Krimineller, der offenbar zum Islam übergetreten war. Was sagen denn die Salafisten, diesen kriminellen, drogenabhängigen Leuten? Man sagt ihnen, werde Muslim. Und deine Sünde wird dir vergeben, wenn du für Allah kämpfst und dabei vielleicht auch dein Blut opferst. Das ist Selbsterlösung, wie wir sie in allen Religionen finden. Die Bibel aber zeigt uns Gott völlig anders, gerade in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn und dem barmherzigen Vater. Der Vater bezahlt alles. Das ist unser Gott, von dem wir als Christen reden. Er vergibt uns, wenn wir ihn bitten und wenn wir zu unserer Schuld stehen. Aber nun stellen wir uns mal vor, wie der junge Mann frisch gebartet in neuen Kleidern neben dem Vater sitzt. Er kann das Glück nicht fassen und daneben der Vater außer sich vor Freude. Und Jesus macht deutlich, so ist Gott. Und auch der gesamte Himmel ist voller Glück und Freude, wenn Menschen umkehren. Aber nun stellen wir uns mal folgende absurde Variante dieses Gleichnisses vor. Da lässt der Vater dem Sohn neue Kleider bringen. Da sagt dieser Junge: Daddy, ich gehe jetzt mal in die Jugendsprache so ein bisschen hinein. Ich kann sie nicht so genau, aber okay, ja. Daddy, ist ja echt cool, dass du mir hier so einen Bahnhof machst. Aber meine Jeans, die mich an das geile Leben erinnert, die will ich nicht ausziehen. Das ist meine zweite Haut. Daddy, das kannst du nicht von mir verlangen. Und dieser feine Zwirn, den du mir bringst, das passt nicht zu mir. Mein Mantel, der mich auf der Schweinekoppel gewärmt hat und der mich an Edith und Elvira erinnert, wo wir dann miteinander schöne Zeit hatten, den will ich weitertragen. Und wenn ich hier wieder auf deinem Hof arbeite, dann musst du mir schon erlauben, dass ich zwischendurch immer wieder mal abzwitschere, um einen zu zwitschern. Um meine alten Kumpels zu treffen. Und dann stellen wir uns die Szene vor, frisch gebratenes Fleisch, es duftet herrlich. Vater hat auch Blumen hinsetzen lassen, Rosen vielleicht, die duften. Und dann der Duft aus den Kleidern dieses Jungen, der nach Hause gekehrt ist. Schweinegestank. Ekelgeruch. Und da sagen wir, das passt nicht zu der unerhörten Gnade und Barmherzigkeit des Vaters. Das wäre bloß dreist, das wäre verletzend. Aber, liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, so leben manche Christen. Das ist der Punkt, von dem unser Text ausgeht. So leben manche Christen. Die Gnade und Barmherzigkeit, die nehmen sie gerne an. Vergebung, ewiges Leben, Frieden, Kraft, Hilfe für das, was man selbst nicht schafft. Aber das alte Leben samt den sündhaften Strukturen, das möchte man nicht ändern. Paulus hatte sogar von solchen Christen gehört, die sich sagten und eine verrückte Theorie zusammengestrickt hatten. Sie sagten sich, wenn wir viel sündigen und anschließend um Vergebung bitten, wird ja dadurch die Gnade Gottes noch größer. Also, sie degradierten das Heilswerk Gottes zur Müllverbrennungsanlage. Und je mehr wir Müll produzieren, desto mehr zeigt ja das Werk, welche Kapazität vorhanden ist. Verstehen wir? Absurd, grotesk. Aber in der Kirchengeschichte gab es immer wieder solche Entgleisungen, wo man aus der Rechtfertigung, aus dem Glauben, einen Freibrief für sündhaftes Handeln ableitete. Also ich mache mal Hurerei mit jemand und anschließend bitte ich wieder um Gott um Vergebung. Ist doch wieder alles gut. Mal mit einer anderen verheirateten Frau ins Bett gehen, anschließend bete ich wieder um Vergebung, alles gut. Oder ich beklaue mal jemand und betrüge den Staat und anschließend bete ich wieder und alles gut. Da setzt der Text an. Hier haben wir nochmal diesen Text. Was sollen wir nun hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger wird? Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Was ist die Absicht, die der Paulus dabei trägt? Das wird in Vers 11 in Sonderheit deutlich. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus. Das ist der Zielpunkt hier in unserem Text. Es gibt einen Kanon, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Herr, mein ganzes Leben soll dir Ehre geben, gib dazu Segen. Kennen Sie den? Wollen wir ihn lernen? Herr, mein ganzes Leben soll dir Ehre geben, gib dazu Segen. Herr, mein ganzes Leben soll dir Ehre geben, gib dazu Segen. Ja, also dreistimmig schaffen wir gleich. Ja, ja, wir machen es erstmal zweistimmig. Ja. Herr, mein ganzes Leben, Herr, mein ganzes Leben soll dir Ehre geben, gib dazu Segen. Klappt doch schon, ja, jetzt können wir drei Gruppen machen. Ja. Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3, ich singe mit euch. Herr, mein ganzes Leben, Herr, mein ganzes Leben, Herr, mein ganzes Leben soll dir Ehre geben, gib dazu Segen. Herr, mein ganzes Leben. Wenn wir ihn nachher nochmal singen als Zusammenfassung der Predigt, dann bewältigen wir das. Leben gestalten in Christus zur Ehre Gottes, so habe ich das überschrieben. Ich habe drei Aspekte. Erstens, Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist nicht billig. Sie kennen das ja, Theateraufführungen geschehen meist vor einer zuvor aufgebauten Kulisse. Und mir kommt es so vor, als würde Paulus erst einmal die Kulisse der Heilstaten Gottes als Hintergrund aufbauen. Gekreuzigt wurde Jesus. Brutal angenagelt wurde er. Gestorben ist er. Auferstanden ist er. Und das Ganze war nicht billig. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn opfert, das wissen wir, der Vater ein gemästetes Kalb. Und opfert Kapital für Kleider und Lebensmittel. Gott gibt seinen Sohn. Das war nicht billig. Und schon auf dem Hintergrund der großen Heilstaten Gottes, rund um Kreuz und Auferstehung, wird klar, wir machen aus einer teuren Gnade eine billige Gnade, wenn wir einfach sagen, ach, wir sündigen und dann bitten wir wieder Gott um Vergebung. Dann führt Paulus ein weiteres Argument an, um zu zeigen, wie dreist es ist, auf Gnade hin zu sündigen. Das ist schon der zweite Punkt. Gottes Gnade und Barmherzigkeit gibt uns Anteil an Christus. Und dazu noch einmal der Vers 4. Und da habe ich eigentlich etwas hervorgehoben. Man kann es wohl sehen, ja. So sind wir ja mit ihm begraben. Wie ist das zu verstehen? Ich helfe mir durch Vergleiche. Auf Schusters Rappen schafft der Durchschnittsbürger so 4 bis 6 Kilometer in der Stunde. Hätte ich also von Wernigerode heute Morgen den Weg zu Fuß machen müssen, dann wäre ich schon einige Stunden früher auf, hätte ich schon einige Stunden früher aufstehen müssen. Na, also 30 Kilometer ungefähr von Werning, also 5, 6 Stunden wäre ich unterwegs gewesen. Aber ich hatte es ja einfacher, ich habe ja ein Auto. Und dieses Auto macht auf der Autobahn 160. Und ich bin heute Morgen eingestiegen in dieses Auto. Das Auto hat mich mit seinen Fähigkeiten mitgenommen. Und das ist eigentlich der Vergleich. In ihm, heißt es, mit Christus zusammen werden mir neue Möglichkeiten zuteil. Jetzt können wir doch noch etwas greifbarer machen mit dem Fliegen. Ich kann nicht fliegen. Und doch bin ich schon oft geflogen. Ich stieg in ein Flugzeug ein und es nahm mich mit auf über 10.000 Meter über den Atlantik und sonst noch wohin. Und wenn ich dann wieder mal in so einem großen Vogel sitze, mache ich mir klar, ich fliege nicht, weil ich sitze ja im Sessel. Und doch fliege ich, weil das Flugzeug mit seinen Fähigkeiten, die die Ingenieure konstruierte, die Fähigkeit besitzt, zu fliegen. Das hilft mir zu verstehen, was Paulus schreibt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit ihm gestorben. Ich bin mit ihm begraben und auferstanden. Durch den Glauben steige ich in das Heilswerk Gottes ein. Durch den Glauben werde ich mit ihm zusammengeschweißt, so hat es der Martin Luther einmal drastisch ausgedrückt. Ich werde eine Einheit mit Jesus. Jesus nimmt mich mit. Wenn kein Gang Indianer zum Glauben an Jesus finden und den Bund mit Jesus machen, dann sagen sie, ich gehe in Jesus hinein. Das ist es, was Paulus meint. Und jetzt wird ja die Taufe erwähnt, Taufe in den Tod. Naja, der Bruder hat es ja eben schon mit der Taufe ein Stückchen auch deutlich gemacht. Das ist ja so schön im Baptismus, dass diese uralte Taufe, die in der ersten Gemeinde auch vorhanden war, noch so praktiziert wird. Also untergetaucht, aufgetaucht, symbolisch wird ja damit deutlich, das alte Leben wird beerdigt. Ein neuer Mensch taucht auf. Das ist in der Kindertaufe nicht ganz so deutlich, aber in Wirklichkeit, die Kindertaufe zusammen mit der Konfirmation meint ja letzten Endes das Gleiche. Das Alte ist vergangen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Das sind zunächst einmal die wunderbaren geistlichen Wahrheiten, mit denen wir uns täglich neu stabilisieren können und sagen dürfen, danke Herr, ich bin mit dir eins und deshalb siehst du mich Gott als gerecht an durch Gnade. Denn wer gestorben ist, also mit Christus durch den Glauben, der ist gerechtfertigt und frei von der Sünde. Das sind Wahrheiten zum Loben und Anbeten als Gegenmittel gegen Ungewissheit und Angst vor dem Gericht Gottes. Also wenn du manchmal Angst hast vor dem Gericht Gottes, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann ist das die Medizin dagegen. Gott zu danken, dass er Christus gesandt hat. Herr Jesus, danke, ich darf in dir sein und weil ich in dir bin, bin ich in deinen Augen Gott gerecht. Paulus bindet daran auch seine Gewissheit hinsichtlich dem ewigen Leben. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir mit ihm auch leben werden und wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht stirbt. Welch eine wunderbare Gewissheit, die zu dem Heilswerk gehört, das Gott in Christus über Kreuz und Auferstehung geschaffen hat. Und jetzt komme ich zu dem dritten Aspekt, nämlich Gottes Gnade zielt auf einen neuen Lebenswandel. Das ist der Zielpunkt, das habe ich ja schon gesagt. Und hier kommt jetzt nochmal aus dem Vers 4, den ich eben schon zeigte, ein neuer Aspekt, sehr deutlich zum Vorschein, nämlich auch wir in einem neuen Leben wandeln. Auf das auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ich habe lange überlegt, wie ich das ein Stück weit vermitteln kann, was Paulus hier eigentlich meint. Und beim Nachdenken wurde ich schließlich an ein missglücktes Telefonat mit meinem Sohn erinnert. Damals studierte er in Wuppertal. Und ich wollte mit ihm etwas absprechen. Ich wählte sein Handy an. Heute sagt man ja Smartphone, aber es ist im Grunde dasselbe. Ich spreche jetzt immer nur vom Handy. Und ich hörte, das Klingelzeichen kommt bei ihm an. Also das hört man ja, ne, ob das Telefon klingelt oder nicht. Und plötzlich brach das ab und ich hörte eine Stimme, ihr Gesprächspartner ist derzeit nicht erreichbar. Denke, komisch, noch einmal probiert. Und das Gleiche wieder. Ein paar Stunden später rief er mich zurück. Das sieht man ja auf dem Telefon, da hat jemand angerufen, er rief mich zurück. Du hast versucht, mich zu erreichen. Ja, sage ich, aber es ist komisch, jedes Mal der Gesprächspartner ist nicht erreichbar. Ja, sagt er, ich war in der Vorlesung, aber ich konnte doch nicht mit dir telefonieren. Da habe ich dich einfach weggedrückt. So, ich hatte jetzt eigentlich auch hier wieder ein Bild mitgebracht, wo ich sage, wahrscheinlich ist das auch nicht da, siehst du ja. Also das ist die tolle Technik. Also ich muss es erklären, ein Smartphone hat ja immer so einen roten Knopf, ein Handy, wo man normalerweise ein Telefonat beendet. Da drückt man drauf und dann ist das Gespräch zu Ende. Auch mein Smartphone muss ich immer auf eine rote Taste und dann eine Bewegung machen. Damit kann ich auch ein Telefonat, was ankommt, wegdrücken. Und darauf kommt es mir an. Mein Sohn machte sein Handy für meinen Anruf augenblicklich tot, ließ kein einziges Wort zu, weil er in der Vorlesung saß. Er sagte, ich hatte mein Handy leise gestellt, sodass es nur gerumpelt hat, aber nicht klingelte. Vielleicht hilft uns dieses Beispiel, Paulus zu verstehen. Paulus sieht die Sünde als eine Macht der Hölle, die nach uns greift, uns zum Bösen zu verführen, so wie das Adam und Eva erlebten im Garten Eden. Auf die Handy-Ebene übertragen, die Sünde ruft vom Teufel aus an, um uns auf Wege der Ichhaftigkeit und Lieblosigkeit zu locken. Was soll ich tun, wenn die Sünde anruft? Ganz einfach, wegdrücken. Das ist es, was Paulus hier in seiner Sprache ausdrückt. Mach dein inneres Handy tot für die Impulse der Hölle. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus. Wenn die Lüge anruft, Mensch, rette dein Fell. Wenn du zur Wahrheit stehst, dann bist du geliefert. Dann gib ihr erst gar nicht dein Ohr. Stell dich für die Sünde tot, das meint Paulus. Ehre Gott, indem du zur Wahrheit stehst. Wenn der Hass anruft und du hast Lust, deinen Mitmenschen, der dir wehgetan hat, so richtig einmal eine auszuwischen, ihn fertig zu machen, hinten so herum, seinen Ruf zu zerstören, weißt du schon, also der unmögliche Kerl und so weiter, ihr kennt das, wie das geht, wie schnell unser Mund dann plötzlich zu einem Werkzeug wird, wo wir der Hölle dienen. Paulus sagt, gebt nicht der Sünde eure Glieder der Ungerechtigkeit. Dann wird unser Mund zu einem Glied der Ungerechtigkeit, wenn wir über andere schlecht reden. Sondern ehre Gott, indem du klärst, was zu klären ist, und handle nach Gottes Wort, liebe deinen Feind, vergeltet nicht Böses mit Bösen, segnet die euch fluchen. Und wenn du spürst, dass du es selbst nicht hinkriegst oder jetzt noch nicht hinkriegst, dann ehre Gott zumindest dadurch, indem du willst. Indem du willst. Ich sage das ganz bewusst, weil es immer wieder auch im Christenleben solche Zeiten gibt, wo wir manche Dinge schon da oben erkannt haben, aber wir kriegen es noch nicht ins Leben. Dann ehre Gott dadurch, dass du willst. Und wenn die Untreue anruft, mal mit einem anderen Mann, mal mit einer anderen Frau, Spaß haben. Was ist schon dabei? Drück die Untreue weg. Das war das, was David nicht getan hat, als er die Frau sah, die Batseba. Er hat die Untreue an sein Ohr gelassen, hat es nicht weggedrückt. Viele Männer und gelegentlich auch Frauen haben zu tun mit der Internetversuchung heute. Mal ein Pornofilm zur eigenen sexuellen Stimulierung. Inzwischen spricht man ja von Pornosucht, weil Männer und auch manche Frauen entgegen ihrer Überzeugung im Kopf immer wieder das schauen, was eigentlich ihre Fantasie und ihre Beziehung verdirbt. Es kann zur Sucht entarten. Drück die Untreue weg. Drück die Hurerei weg. Das will Paulus sagen. Luther hat in seiner deftigen Sprache gesagt, unser alter Adam, gemeint ist dieses ichhafte, sündhafte Wesen in uns, das sich gern von der Sünde anrufen lässt. Unser alter Adam muss täglich durch neue Reue und Buße ertränkt werden. Wir merken, es geht um den Kampf des Glaubens, um die Sünde zu hassen und zu lassen und so Gott zu ehren. Der Vater im Gleichnis vom beim heimgekehrten Sohn wurde dadurch geehrt, dass der Sohn die Veränderung zuließ und mit seinem alten Leben brach. Ähnlich ehren wir Gott. Lebt Gott zur Ehre. Das ist der Zielpunkt unseres Textes. Und das gelingt in der Absage an die Sünde durch tägliche Entscheidungen und durch tägliche Entscheidungen zur Liebe, zur Geduld, zur Toleranz gegenüber Andersdenkenden, zur Rücksicht und Vorsicht im Blick auf andere Menschen. Dabei sind wir nicht allein, Gott steht uns bei. Ich möchte uns jetzt zwei Gebete empfehlen. Und es könnte sein, dass das eine Gebet, naja, das trifft nicht so für mich zu. Aber vielleicht ein anderes, wo du dann einfach für dich ein Stück mitbeten kannst und wo du anschließend sagen kannst, Amen. Ja, so sei es. Amen heißt ja, so sei es. Wer will, kann jetzt so mitbeten. Herr, mein Gott und Vater, deine Barmherzigkeit ist so unfassbar groß. Dein Heil ist komplett. Ich nehme es neu für mich in Anspruch. Ich will in Christus sein und leben und aufhören, mit meinen eigenen Anstrengungen noch etwas zum Heilswerk hinzufügen. Danke, in Christus bin ich so, wie du mich, Vater im Himmel, haben willst. Und aus Dank und Freude will ich sagen, Herr, mein ganzes Leben soll dir Ehre geben. Und ein zweites Gebet. Jesus, mein Herr, oft schon habe ich mir vorgenommen, anders zu reagieren, manches zu tun oder auch manches nicht mehr zu tun. Manches gelingt und an manchen Stellen falle ich immer wieder in alte Verhaltensweisen zurück. Und dann plagt mich mein Gewissen. Danke, dass du mich trotzdem bei dir hältst und dass du Schuld vergibst, wenn ich sie dir sage. Aber bitte hilf mir, aus der alten Spur herauszufinden, Sünde zu hassen und zu lassen und dich zu ehren mit meinem Tun und Lassen. Amen.